Malcolm, der Techniker. Malcolms erste Gitarre war eine der beiden billigen Akustikinstrumente, die seine Mutter für ihn und Angus gekauft hatte, um die beiden aufrührerischen Brüder durch eine sinnvolle Beschäftigung davon abzuhalten, sich gegenseitig an die Kehle zu gehen. Zunächst stürzte er sich auf die Surf-Instrumentals jener Zeit. Da Malcolms Hände noch zu klein waren, um das Griffbrett komplett zu umgreifen, konnte er die Saiten anfangs nur leer spielen. Die Musik war damals noch Hobby, nicht diese alles verzehrende Leidenschaft, zu der sie später wurde. Wie George war auch Malcolm ein talentierter Fußballer und dachte ernsthaft über eine Sportlerkarriere nach. Aber als er 13 oder 14 war, machte ihm der Wachstumsschub der Teenagerzeit einen Strich durch die Rechnung. Denn alle erlebten ihn, nur er nicht. Ungefähr zur gleichen Zeit, als sein großer Bruder George mit den Easy Beats allmählich den Glauben ans Musikgeschäft verlor, wurde Malcolms Liebe zur Musik übermächtig. 1968 schenkte Harry Wanda Malcolm seine geliebte Gretsch Jet Firebird Gitarre, die ihm einst so gute Dienste geleistet hatte. Der internationale Erfolg der Easy Beats und die Beachtung, die sie überall fanden, übten großen Reiz auf Malcolm aus. Nun besaß er sogar eines der Werkzeuge, mit denen es Harry gelungen war, diese großen Erfolge zu erreichen. George fachte Malcolms wachsendes Musikinteresse weiter an. Während er im Ausland unterwegs war, sorgte er dafür, dass sein Bruder all jene Platten und Zeitschriften bekam, die er für bedeutend hielt. Wenn George in Sydney war, lud er zu Jam-Sessions im Haus der Youngs ein. Dabei spielte er Bass und versuchte, über den Lärm hinweg lautbrüllend vorzuzählen oder die Akkordwechsel anzugeben. Er nahm auch einige rüde Eingriffe an den Gitarren vor und entfernte mit Gewalt einige der Saiten, die er für nicht rockig genug hielt. Damit meinte er jene, die für seine Musik ungefähr so nützlich waren wie ein Zahnstocher bei einer Straßenschlägerei. George wusste, wer richtigen Rock'n'Roll spielen will, der muss anständig ausgestattet sein. Malcolm kombinierte diesen Unterricht im eigenen Wohnzimmer hinsichtlich Stil- und Rockereinstellung, indem er sich immer wieder Eric Claptons energiegeladenes Gitarrenspiel bei John Mayles Bluesbreakers reinzog oder die Werke von Paul Butterfield, Mike Bloomfield oder auch von Fleetwood Mac in der Zeit mit Peter Green und Jeremy Delta Head Spencer. Die großen Bluesmusiker, die all diese Künstler inspiriert hatten, beispielsweise Muddy Waters oder auch die frühen Rock'n'Roll-Legenden wie Little Richard, Jerry Lee Lewis und natürlich Chuck Berry, spielten bei Malcolms musikalischer Erziehung ebenfalls eine wichtige Rolle. Da William Young Arbeit und Geld verdienen für eine wichtige Tugend hielt, war klar, dass Malcolm sich nach der Schule einen Job suchen musste. Einfach nur in seinem Zimmer sitzen, Gitarre üben und sich nach gut aussehenden Frauen und ebenso attraktiven Autos umschauen, kam nicht in Frage. Malcolm versuchte es mit den verschiedensten Berufen. Als Nähmaschinentechniker, als Installateurslehrling, als Dreher und Lagerarbeiter. Schließlich begann er eigene Musik zu machen, sogar etwas ernsthafter ab 1968 mit der Band Beelzebub Blues. Von Zeit zu Zeit stieg auch ein gewisser Larry Van Creed in die Sessions mit ein, ein jazzbeeinflusster Gitarrist, der gerade erst aus Amerika nach Australien gekommen war. Doch 1971 war es mit Beelzebub Blues vorbei. Malcolm zeigte sich also offen, an allen Jam-Sessions teilzunehmen, die sich ergaben. Dabei versuchte er sich auch an Songs wie Joe Cockers rauer Version von The Letter oder an schwierigen Blues-Zwölftaktern. Aber dann bot sich im Sommer 1971 eine neue Gelegenheit, als die Velvet Underground, nicht zu verwechseln mit der legendären New Yorker Band um Lou Reed, aus der 170 Kilometer entfernten Industriestadt Newcastle nach Sydney zogen. Die frühen Velvets hatten einen keyboardlastigen Sound, der ein wenig an die Doors erinnerte, benahmen sich aber auf der Bühne so wild und zerstörerisch wie The Move und The Who und hatten in Steve Phillipson einen Sänger, der buchstäblich Feuer spuckte. Nach ihrer Ankunft in Sydney holte die Band nach einigen Umbesetzungen den Sänger Brian Johnson ins Boot, der mit dem Mann, der in Malcolms späterer Karriere noch eine wichtige Rolle spielen sollte, nur den Namen gemein hatte. Und sie suchten einen zweiten Gitarristen. Malcolms guter Ruf kam ihm dabei zugute. Beim gemeinsamen Jammen war sofort klar, dass die Velvet Underground ihren neuen Gitarristen gefunden hatten. Im Juli 1971 gaben sie ihr Debütkonzert im Parramatta Rivoli in Sydney. Die Velvets spielten samstags und sonntags nachts. Nach dem Gig am Sonntag fuhren sie Malcolm nach Burwood zurück, sodass er Montag früh wieder zur Arbeit in die Büstenhalterfabrik gehen konnte, in der er die Nähmaschinen wartete. Der Name Velvet Underground aber hatte Malcolm noch nie gefallen. Als die Band sich langsam einem härteren, ruppigeren Sound zuwandte und ihr Programm unter anderem durch ein paar Songs von Free ergänzte, darunter auch Ride on Pony, beschlossen sie im September 1972, sich als Hommage an die britische Band in Pony umzubenennen. Ihren ersten Gig unter dem neuen Namen spielten sie in Manly, in Sydneys nördlichem Strandgebiet. Dort entdeckte Malcolm jene Soundkombination, der er für den Rest seiner Karriere treu bleiben sollte. Eine Gretsch-Gitarre und ein Marshall-Verstärker. Auf Malcolms Drängen begann die Band nun verstärkt eigene Songs zu schreiben und schließlich nahmen sie die Single Keep Me Company auf, die aber nie veröffentlicht wurde. Gleichzeitig begannen die Musiker als Begleitband für Ted Mullery aufzutreten, eine Zusammenarbeit, aus der langfristig die äußerst erfolgreiche Ted Mullery Gang entstand, schlicht TMG genannt. Die vielen gemeinsamen Auftritte führten dazu, dass man sich stärker dem Pop zuwandte, viel zu stark für Malcolms Geschmack. Wenig später stieg er aus.